Himmlischer Vater, wir danken dir für unseren Bruder Birol. Wir danken dir dafür, dass du ihn uns als Hirten gegeben hast, Herr, dass du ihm diese Begabung gegeben hast, Herr, dein Wort zu teilen, Herr, in Klarheit, himmlischer Vater. Und so beten wir jetzt, dass du, Geist Gottes, kommst, dass du seine Gedanken frei machst, Herr, dass du, ja, das, was du schon bewegt hast in der Woche, Herr, dass es jetzt wirklich, einfach wirklich aus ihm ausströmt, Herr, dass es wirklich lebendiges Wasser ist, Herr, was du in ihnen empfasst, Herr. Und ich bete auch dafür, dass du uns als Gemeinde jetzt segnest, Herr, mit einem Frieden, einer Ruhe und einem Hunger zu empfangen. Herr, wir geben diese Zeit voll und ganz in deine Hand. In Jesu Christi Namen. Amen. Amen.
Wir haben in letzter Zeit viel über die Geistesgaben geredet. Wir haben über die Frucht des Geistes geredet. Wir haben uns viel Zeit genommen, um diese besondere Geistesgegenwart, diese Dinge, die der Geist wirkt, darüber zu sprechen. Und eine Sache möchte ich aufgreifen, die damit zu tun hat, und zwar, was bedeutet es denn, dass Gott in uns ist? Also dafür, dass der Geist wirkt durch uns, muss er ja in uns sein. Was bedeutet das? Wie hängt das zusammen eigentlich? Wie stellen wir denn fest, ob der Geist in uns ist oder nicht? Und da gibt uns die Bibel ein Prüfkriterium an die Hand und es steht schon dran, nämlich Gottes Liebe in uns. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen und dazu aus dem ersten Johannesbrief lesen. Johannes ist ja so, nennt man den Apostel der Liebe manchmal, weil er so viel über die Liebe schreibt, über die Liebe Gottes, im Evangelium, aber auch in den Briefen. Und deswegen möchte ich aus dem ersten Johannesbrief lesen, die Verse 10 bis 16. Aus dem vierten Kapitel. Da schreibt Johannes, komm, ich das vor euch auch noch hab. Da schreibt er: Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. So sehr ich Johannes mag, ich finde persönlich, ist er nicht der, der am leichtesten zu lesen ist manchmal. Also wenn man diese Verse so liest, weiß nicht, wie es euch geht, die fühlen sich irgendwie ein bisschen verworren an. Ist nicht so klar irgendwie, was er eigentlich sagen möchte. Das macht er nicht, um uns zu ärgern, sondern weil er verschiedene Themen anspricht und die haben alle eng miteinander zu tun. Und deswegen muss er mit denen so ein bisschen jonglieren, einfach weil die Verbindung dieser Themen so eng ist. Und darum lohnt es sich aber auch, diesen Text ein bisschen genauer zu betrachten. Und vor allem vier Grundaussagen trifft er, die ich heute rausgreifen möchte. Zuerst in Gottes Liebe, dann die Liebe, Gottes Liebe, das ist die christliche DNA. Das dritte, dass die Liebe im Bekenntnis des Glaubens und zuletzt Gott in uns. Den allerletzten Teilsatz, den wir gelesen haben, ist dieser: Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Da haben wir es eigentlich schon. Das ist dieser wesentliche Grundsatz, einer der wichtigsten Sätze vielleicht der Bibel ist: Gott ist Liebe. Und wenn wir in der Liebe bleiben wollen, wenn wir in Gott bleiben wollen, dann müssen wir in der Liebe bleiben. Und wenn wir in der Liebe bleiben, dann bleiben wir auch in Gott und er in uns. Das heißt mit anderen Worten, andersrum gesagt, wenn ich nicht in der Liebe bleiben möchte, kann ich auch nicht in Gott bleiben. Ja, die beiden Dinge sind so eng miteinander verknüpft, dass das eine nicht ohne das andere geht. Wo das eine ist das andere. Wo das andere ist das auch das eine. Und Liebe kann man jetzt natürlich ganz verschiedene Dinge drunter verstehen. Damit ist die umfassende Liebe gemeint. Das ist einmal die Liebe natürlich zu Gott. Ja, das heißt, Gottes Gebote halten zu wollen, ihm nacheifern, sich nach ihm auszustrecken, seinen Gaben, nach den Geistesgaben auszustrecken. Das ist alles damit drin. Also Gott zu suchen und ihn anzubeten, das zum einen. Aber damit ist auch gemeint die Liebe zum Nächsten. Die Liebe zu meinen Mitmenschen, zu deinem Nachbarn jetzt gerade, neben dem du sitzt, zu dem Nachbarn bei dir zu Hause, zu deinem Kollegen und so weiter. Das alles in der Liebe inbegriffen. Liebe ist was Umfassendes, eine Grundeinstellung, die wir als Christen haben sollen und haben, weil Gott in uns ist. Das heißt, es ist auch was Praktisches damit verbunden, offensichtlich. Und das kann man tatsächlich auch beobachten, das ist ganz spannend, wenn man so in die Erweckungsgeschichte reinguckt. Da gab es ja diese wofür die Erweckungsbewegungen bekannt sind, da gab es so diese großen Versammlungen, wo der Heilige Geist gekommen ist und viele Menschen erfüllt wurden und geheilt wurden und so weiter. Aber wenn man ein bisschen in die Geschichte reinguckt, dann sieht man Folgendes. Da, wo die Erweckungsbewegungen in den USA gestartet sind, von wo sie ausgegangen sind, wo sie wirklich um sich gegriffen haben, in dieser Zeit, an diesen Orten, wurden die meisten Ärzte ausgebildet, in den Kolonien damals. Das heißt, da, wo Gottes Geist angefangen hat, in Menschen zu wirken, da sind mehr Menschen in die Medizin gegangen, weil sie von Gottes Liebe angesteckt wurden. An diesen Orten, in diesen Zeiten, wurden mehr Waisenhäuser gegründet als woanders. Da wurden mehr Schulen gegründet als woanders. Ihr seht den Zusammenhang. Gottes Liebe, wenn Gott ist, der ist in der Liebe. Und wer in der Liebe ist, der ist in Gott. Das heißt, wir können das nicht voneinander trennen. Wir können nicht sagen, ich bin in Gott, aber meinen nächsten Lieben brauche ich nicht. Oder ich brauche mich nicht um andere zu kümmern. Ja? Und nicht nur die Liebe eben zueinander, wir unter uns, das hoffe ich, davon gehe ich aus, dass wir uns einander mögen, so wie Fußballfans sich untereinander mögen. Aber was ist, wenn du ein Fan von einer anderen Mannschaft hast? Darum geht's. Ja, die Liebe ist zu allen Menschen. Die geht nach draußen, die versucht Menschen zu erreichen, die noch nicht erreicht sind, die davon noch nicht betroffen sind. Auch in der Zeit, auch in den Erweckungsbewegungen gestartet ist zum Beispiel die Abolitionist Movement, also ich weiß gar nicht, was man dazu auf Deutsch sagt, die Anti-Alkoholik-Bewegung sozusagen. Also aus diesen Bereichen, in den USA gab es damals ein ganz starkes Problem mit Alkoholismus und aus diesen Erweckungsbewegungen ist eigentlich die Gegenbewegung dazu gestartet, genauso mit der Sklaverei. Also wir können sehen, da wo Gott wirkt, da wo er wirklich am Wirken ist und Menschen verändert, da werden Menschen verändert zur Liebe hin. Weil Gott Liebe ist. Wenn wir uns ihm nähern, nähern wir uns der Liebe. Das heißt, wenn wir uns nach den Geistesgaben ausstrecken, was wir tun, was wir wollen als Gemeinde, dann müssen wir uns auch nach der Liebe ausstrecken. Weil wir die Geistesgaben nicht ohne Geist haben können und Geist nicht ohne Liebe. Ihr seht das Prinzip. Und aus dieser Liebe heraus, aus diesem Fundament der Liebe heraus, daraus suchen wir die Geistesgaben. Warum, wenn ich jemanden sehe, der krank ist, dann wünsche ich mir natürlich Heilung für die Person. Dann wünsche ich mir, dass Gott wirkt. Das Streben nach Geistesgaben ist ganz natürlicher Ausdruck der Liebe. Johannes macht es später nochmal ein bisschen krasser, drückt er das nochmal aus. Später in dem Kapitel, da schreibt er, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Du kannst nicht Gott sagen, dass du Gott liebst und deinen Nächsten nicht lieben. Wir sehen das, wenn wir, ich weiß nicht, ob es euch bestimmt auch schon aufgefallen, wenn ihr über die Straße geht und du siehst einen Bettler, was machst du? Du guckst woanders hin. Weil es leichter ist, einen Menschen nicht zu lieben, wenn du ihn nicht anguckst. Und das ist das, was Johannes sagt. Er sagt, wenn wir die wir sehen können, schon nicht lieben, dann kannst du nicht den lieben, den du nicht siehst. Das ist ein hartes Wort. Aber ich hoffe, dass wir verstehen, dass es einen Drang in uns weckt. Wenn Johannes sowas schreibt, dann nicht, um uns fertig zu machen, nicht um zu sagen, oh, ihr liebt nicht, sondern um uns daran zu erinnern, wir haben ja die Liebe Gottes in uns. Die ihr glaubt, ihr habt Gottes Liebe in euch. Gott ist ja in euch und damit ist auch seine Liebe in euch. Nur manchmal, glaube ich, stellen wir uns dem so ein bisschen in den Weg. Wir versuchen eigentlich, die Liebe irgendwie auszusparen, irgendwie drumherum zu kommen. Nee, Gott schon, Geistesgaben gerne, Heilung auch, aber Liebe lieber nicht. Lieber nicht sich erkundigen, wie es jemandem geht. Lieber nicht Zeit opfern, um jemandem zu helfen. Aber Johannes sagt, es geht nicht. Wenn du dich nach Gott ausstreckst, dann musst du dich nach deinem Nächsten ausstrecken in Liebe. Als eine hängt mit dem anderen eng zusammen. Deswegen sage ich, dass die Liebe die christliche DNA ist. Das ist eigentlich das Fundament, aus dem alles andere herauswächst. Das heißt nicht, dass wir das, ist ein bisschen die Gefahr, glaube ich, dass wir so ein Schwarz-Weiß-Denken kommen und sagen, wenn ich nicht immer liebe, dann bin ich Gott total fern. So dürfen wir Johannes nicht verstehen. Paulus sagt es an einer anderen Stelle, wir werden verwandelt in sein Bild. Ja, Gott ist in uns, aber wir werden verwandelt in sein Bild. Das ist ein Prozess. Da darf man drin wachsen, aber da sollen wir auch drin wachsen. Wenn wir zu Gott hinwollen, dann müssen wir auch in Liebe zu unserem Nächsten. Und deswegen Liebe als christliche DNA, das, was uns ausmacht eigentlich. Was Christen ausmacht, ist die Liebe zum Nächsten und zu Gott. Ja, dieses Doppelte. Jesus sagt, worin fassen sich alle Gebote zusammen? Liebe Gott mit ganzem Herzen, ganzer Kraft, allem, was du bist, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. In diesen beiden Geboten fasst sich das ganze Gesetz zusammen. Ich hoffe, ihr versteht, ich will damit nichts von den Geistesgaben und so wegnehmen, sondern nur das Fundament, dass wir das Fundament nicht vergessen. Wenn wir zu lange über die Geistesgaben reden, dann kann man in so ein Ding reinkommen, wo man denkt, ja, darum geht es jetzt eigentlich. Es geht so um dieses Sichtbare, dieses Bombastische, dieses, was man sich wünscht, eben, dass Gott eingreift und Dinge verändert. Aber das, was Johannes uns sagt, ist, es geht um die Liebe, darum geht's. Es geht um Gott und das ist die Liebe. Ich hatte mich letzte Woche mit Philippus unterhalten über einen Pastor, der in den USA war, ist mittlerweile verstorben. Und er hat ein riesiges Werk aufgebaut. Also er hat eine Gemeinde gegründet mit, ich glaube, über 10.000 Gottesdienstteilnehmern. Der hat, ich glaube, Dutzende Bücher hat er geschrieben. Der hat ein Missionswerk gegründet. Der hat ganz viele Sachen gemacht, wo man von draußen schaut und sagt, boah, der hat richtig, richtig was bewegt. Und das glaube ich auch. Der hat viel, viel getan fürs Reich Gottes. Nach seinem Tod ist aber rausgekommen, dass hinter verschlossenen Türen hat er seine Mitarbeiter gequält eigentlich. Also furchtbar behandelt, wirklich furchtbare Sachen sind da passiert. Und das ist nicht richtig. Es gibt ja manche Menschen, die denken pragmatisch, die sagen, naja, aber er hat doch gute Sachen auch getan. Ja, der hatte doch positiven Einfluss, das stimmt. Der hatte einen sehr positiven Einfluss. Aber Gott kann er nicht gehabt haben. Versteht? Weil es nicht ums Ergebnis geht. Bei Jesus geht es nicht ums Ergebnis, es geht um den Weg, den du gehst. Darum sagt Jesus den folgenden Satz. Er sagt in der Bergpredigt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Und dann werde ich bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Ihr Gesetzesbrecher, Übeltäter nennt er sie. Du wirst nicht in der Gesetzlichkeit wieder reinkommen. Wir wissen, wer liebt, der erfüllt das Gesetz, sagt Paulus. In der Liebe erfüllt sich das Gesetz. Ihr sagt, die ihr nicht liebt, ich habe euch nie gekannt. Egal, was für Wundertaten getan wurden, egal, ob Dämonen sogar ausgefahren sind. Selbst wenn Wunder gewirkt wurden, kannst du Jesus nicht kennen trotzdem, wenn du nicht in der Liebe bist, in der Liebe bleibst. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns zuerst nach der Liebe ausstrecken und von der Liebe gehen zu denen, aus der Liebe heraus darum bitten. Nicht für uns, nicht damit wir tolle Sachen sehen, sondern damit Gottes Liebe sichtbar wird bei den Menschen, damit Gottes Liebe sichtbar wird in Heilungen, in Wundertaten, in Prophetie. Das muss in der Liebe geschehen, damit wir in Christus sind, damit wir in Gott sind und er in uns. Und daran möchte ich uns eigentlich nur erinnern, dass wenn wir uns nach diesen Dingen ausstrecken, dann strecken wir uns nach Gott aus. Aber wenn wir uns nach Gott ausstrecken, dann strecken wir uns auch nach der Liebe aus, die im Nächsten, die im Verhalten zum Nächsten, im Verhalten zu Gott sichtbar wird. Jesus sagt an einer anderen Stelle, die Liebe ist darin sichtbar, wie du die Menschen liebst. Wie sage ich das schön? Jesus hat es besser ausgedrückt. Ich sage es anders. Was er sagt ist, wenn du nur die liebst, die du, deine Freunde und deine Verwandten, die du sowieso magst, die dich mögen, was bedeutet das? Jeder macht das. Wichtig ist, wie liebst du die Menschen, die du nicht ausstehen kannst oder die dich nicht ausstehen können. Und ich weiß, jeder hat so jemanden. Ja? Ich weiß, auch die ganz Frommen, die es nicht zugeben wollen, wir kennen alle so jemanden. Überlegt mal, es gibt manche Menschen, wenn ihr die auf der Straße sehen würdet, dann würdet ihr nicht zu denen hingehen. Ja? Da würdet ihr sagen, naja, wenn man vorbeikommt, ist auch gut. Um die Menschen geht's. Der Nachbar, der super nervt, der immer laut ist mitten in der Nacht, oder der Kollege, der immer komische Fragen stellt, der Chef, der einen nervt, wer auch immer. Wer auch immer das ist, um diese Menschen geht's. Diese Menschen sollen wir lieben. Den Menschen sollen wir Gutes tun. Das tun, was sie brauchen. Ihnen das geben, ihnen dienen wirklich. Das ist die Liebe, die wir ausdrücken sollen, die in Christen eigentlich sichtbar werden soll, weil das Gottes Liebe ist. Ja, Gott, heißt es, seine Liebe wird sichtbar am Kreuz, wo er für Sünder gestorben ist, für seine Feinde gestorben ist. Das ist die Liebe Gottes und das ist dieselbe Liebe, die in uns sichtbar sein soll und ich glaube, die auch in uns ist, die wir nur manchmal Angst haben auszudrücken oder wo weiß ich nicht warum, aber wir zögern manchmal, diese Liebe auch auszudrücken. Aber um diese Liebe geht's. Die Liebe, die vor keinem Menschen Halt macht, die wirklich radikal für Menschen ist, für jeden Menschen. Das ist Gott. Da in dieser Liebe, das ist Gott. Wenn wir in dieser Liebe bleiben, dann bleibt er in uns. Schreibt Johannes. Das ist ein herausforderndes Wort, ist sehr herausfordernd. Aber in seinem Geist, glaube ich, ist das möglich. In dieser Liebe, die wir erfahren haben, diese Liebe auch weiterzugeben. Ich habe vor kurzem, vor ein paar Wochen in der Predigt mal gesagt, dass die Christen am Anfang, die waren bekannt für Dämonenaustreibung. Und stimmt, ich hab ja Zitate vorgelesen. Ist aber nicht der Hauptgrund, warum Christen so in den ersten Jahrhunderten, warum das Evangelium überzeugt hat. Mit Dämonenaustreibung überzeugst du noch niemanden vom Evangelium, sondern weil in den Christen die Liebe Gottes sichtbar wurde. Deswegen war das Evangelium überzeugend. Deswegen haben Menschen gemerkt, da ist irgendwas anders bei denen, weil die eine Liebe hatten, die andere nicht hatten. Auch dazu lese ich jetzt ein Zitat mal aus einem Geschichtsbuch. Da schreibt ein Christ der damaligen Zeit, schreibt Folgendes. Die meisten unserer Brüder schonten aus großer Nächstenliebe ihre eigene Person nicht und hielten fest aneinander. Furchtlos besuchten sie die Kranken, bedienten sie sorgfältig, pflegten sie um Christi willen und schieden freudig zugleich mit ihnen aus dem Leben. Er schreibt von einer Pestepidemie in Rom. Ja, viele starben selbst, nachdem sie anderen durch die Pflege die Gesundheit wieder verschafft und deren Tod gleichsam auf sich verpflanzt hatten. Die Christen waren die zu den Kranken gegangen sind, wo die Angehörigen alle aus der Stadt geflohen sind. Jetzt Corona vorbei, aber vielleicht fürs nächste Mal eine Lektion. Ja, nicht vorbei, das stimmt, aber ihr wisst, was ich meine. Man darf wieder rausgehen, insofern haben wir das Problem jetzt nicht. Aber das war auffällig damals. Es gab später einen Kaiser, der wollte das Christentum wieder, als es Staatsreligion war in Rom, der wollte das Christentum wieder abschaffen und er hat gesagt, wenn nicht diese Nächstenliebe wäre, dann wäre es einfach, dann wäre es möglich. Aber weil die so sehr die Nächsten lieben, sich so sehr für die Nächsten einsetzen, deswegen kann man das Christentum nicht mehr abschaffen. Interessant. Es hat so sehr, das hat Menschen überzeugt. Immer noch ein krasseres Beispiel. Noch ein Extrembeispiel. Die beiden Männer heißen, wie ihr sehen könnt, Johann Dober und David Nitschmann. Die zwei waren Missionare der Herrnhuter Brüdergemeine. Habt ihr ja sicher schon mal gehört. Die ist ja ganz bekannt für ihre Mission, die Herrnhuter Brüdergemeine, dass die ganze Welt Missionare gesandt haben. Und einer der ersten Missionare waren diese beiden Männer. Die sind ausgegangen und die wollten eigentlich unter den Sklaven in den USA damals missionieren. Also als der Sklavenhandel noch am Blühen war, da wollten die unter die schwarzen Sklaven gehen, und um die zu missionieren, um denen das Evangelium zu bringen. Die sind auch ein Stückchen weit gekommen, bis nach Dänemark zunächst, und dann wurden die von den Behörden festgenommen. Man hat ihnen ihre Geschichte nicht geglaubt. Ja, wahrscheinlich hat man gedacht, sie wären Schmuggler oder so. Es war einfach nicht vorstellbar, dass zwei weiße Männer zu den Schwarzen, von denen man ja damals nichts gehalten hat, zu denen gehen wollen, um denen zu dienen. Also wurden sie festgenommen und vor ein Gericht gestellt, damit man befinden konnte, was ist jetzt mit denen. Und dann haben die vor Gericht ihre Sache gesagt, was sie vorhaben. Dann hat der Richter zu ihnen gemeint, ja, aber wie wollen sie das denn bezahlen alles? Da zu leben auch, das kostet ja Geld, wenn sie jetzt nur Missionare sein wollen, woher soll dieses Geld kommen? Und dann hat einer von den beiden geantwortet, ist ganz einfach, wir haben ja vor, uns selbst die Sklaverei zu verkaufen. Könnt ihr euch so eine Liebe vorstellen, wo jemand sagt, ich verkaufe mich selbst in die Sklaverei, um den Sklaven zu dienen? Und das ist eigentlich das ist ein schönes Bild für Jesus, weil das hat er getan. Er ist ja selbst Mensch geworden, um den Menschen zu dienen, um die Menschen zu erreichen. Ja, den Juden ein Jude ist nochmal eine ganz andere Bedeutung, den Sklaven ein Sklave. Ist ein Extrembeispiel, ist mir bewusst. Ich behaupte nicht, dass wir uns jetzt alle in die Sklaverei verkaufen sollten. Ich sage aber auch nicht, wenn der Herr dir das nicht aufs Herz legt, dann solltest du es tun. Das braucht es ja nicht. Aber wisst ihr, dieselbe Liebe, die in diesen Menschen gebrannt hat, die ist doch auch in uns. Ist doch derselbe Gott. Ist derselbe Christus, dasselbe Evangelium. Versteht ihr, ich möchte uns herausfordern, dass wir das entdecken für uns, dass es diese Liebe ja gibt in Christus. Und die meisten von euch haben diese Liebe auch erlebt. Ihr habt es selber, irgendwann hattet ihr selber diesen Moment, wo ihr es erkannt habt, Jesus Christus ist für mich gestorben. Und daher, das ist ja die Quelle von dieser Liebe überhaupt. Weil wir selber das erlebt haben, weil wir selber erkannt haben, Christus hat sein Leben für mich gegeben. Er hat den Foltertod, ist er für mich gestorben, als ich sein Feind war. Als ich nichts von ihm wissen wollte und ich nichts dazu beigetragen habe, hat er alles für mich gegeben. Weil wir das wissen, dass er das getan hat. Darum können wir lieben. Und darum ist auch so eine Liebe möglich, wie von diesen Männern. Sie sagen, wir sind bereit, wir verkaufen uns in die Sklaverei, um bei den Sklaven zu sein, um denen zu dienen. Lasst uns daran erinnern, an diese Liebe, die uns widerfahren ist. Ich glaube wirklich, wenn wir in dieser Liebe bleiben, dann bleiben wir in Gott und er in uns. Und das heißt natürlich, für uns praktisch heißt das, die Menschen in deiner Umgebung, wenn die krank sind, sich um sie zu kümmern, nach ihnen zu erkundigen, den Menschen zu dienen, was die Menschen in deiner Umgebung brauchen. Und nicht nur, wenn es in den Terminkalender passt. Ich weiß nicht, ob die das so auf dem Herzen hatten, vorher sich in die Sklaverei zu verkaufen. Das hat bestimmt nicht in deren Lebensplan gepasst. Zu ihnen vielleicht noch. Das hat dann nicht geklappt. Das hat ihnen der Richter auch gesagt, weil Weiße dürfen nicht in die Sklaverei verkauft werden. Also der Plan ging leider nicht auf. Dann hat der eine aber gesagt, na, ist egal, ich bin Tischler. Und der andere war, glaube ich, Töpfer oder so. Dann verdienen wir uns unseren Lebensunterhalt eben mit unseren Händen und mit dem Geld überleben wir dann. Und die sind tatsächlich dorthin gezogen. Der eine ist dann 60 Jahre in den USA gewesen und hat missioniert mit seiner Frau zusammen. Wurde sogar irgendwann Häuptling von irgendeinem Stamm, weil die ihn so wertgeschätzt haben. Er ist nicht Mission mit der Keule, sondern Mission in so einer Liebe, die von Christus kommt. Eigentlich Christi-Liebe in uns wach. Das ist unsere DNA. Das ist, wozu wir berufen sind, wozu er uns gerufen hat. Diese Liebe, das ist Salz und Licht der Welt. Diese Liebe ist das, was die Welt braucht zum Überleben. Ich hatte schon gesagt, der Text ist verworren. Und da müssen wir noch mal kurz zurück. Weil es diese zwei Verse gibt, 14 und 15, die passen irgendwie nicht so richtig rein, wenn man es liest. Vorher geht es um die Liebe in den Versen davor, da geht es Liebe, in jedem Satz kommt fast Liebe vor und danach auch wieder, aber 14 und 15 steht da so mittendrin und hat erstmal mit Liebe gefühlt gar nicht so viel zu tun. Ich lese nochmal die Verse erst. Da heißt es, und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Bekenntnis des Glaubens. Was hat die Liebe mit dem Bekenntnis des Glaubens zu tun? Na, wer bekennt, dass der Sohn gesandt wurde als Heiland, als Erlöser der Welt, der muss doch zwei Sachen bekennen. Zum einen, die Welt braucht einen Erlöser. Ja? Sonst macht ja der Erlöser nicht so viel Sinn, wenn die Welt es nicht braucht. Also ich muss als erstes das Bekenntnis zum Glauben, ist das Bekenntnis zu Jesus Christus Nein, erstmal nur dazu, dass die Welt einen Erlöser braucht. Und die Welt heißt ich auch. Ich bin eingenommen. Ich gehöre ja zur Welt. Und das Zweite ist, in Jesus Christus ist der Welt dieser Heiland begegnet. In Jesus Christus ist der Mensch auf die Welt gekommen, Gott auf die Welt gekommen, um die Welt zu erlösen von dem Übel, was sie plagt. Also auch mir, für mich auch, ist er gekommen. Wenn diese beiden Dinge aber zusammenkommen, wenn ich das bekenne und erkenne, wenn ich selber davon erfasst bin, von diesem Glauben, Jesus Christus ist auf die Welt gekommen, in eine Welt, die zerbrochen ist, um diese Welt wieder ganz zu machen, um sie aus dieser Misere eigentlich herauszuführen. Wenn das meine Überzeugung ist, dann muss das aus mir rausgehen. Da wird wieder Liebe sichtbar, weil ich weiß, diese Botschaft der Liebe, eigentlich ein Gott, der liebt, der in die Welt gekommen ist, der ist zu allen Menschen gekommen, nicht nur zu mir, nicht nur für mich. Dass ich das erlebt habe, ist Gnade, ist reine Gnade, aber es darf ja bei mir gar nicht stehen bleiben, weil ich weiß, dass es eine Botschaft für die ganze Welt ist. Also ist dieses Bekenntnis das, was auch raus muss, was auch aus mir rausbringt. Das, was wir bei den Herrnhutern Missionaren gesehen haben. Die hätten auch zu Hause bleiben können. Ja, Gottes Liebe ist doch da. Aber weil das Bekenntnis nicht bei sich bleiben kann. Weil ich nicht das für mich behalten kann, was ich erlebt habe, dass es Wunden heil macht, dass es Hoffnung gibt, die nichts anderes auf der Welt geben kann. Deswegen muss dieses Bekenntnis raus. Und da drückt sich auch wieder die Liebe aus in dem Bekenntnis. In der Nachricht, in dem Evangelium, in der Nachricht von dem Gekreuzigten für alle Menschen. Deswegen hängt die Liebe mit dem Bekenntnis zusammen. Und deswegen passt es in diesen Vers, weil diese Dinge alle miteinander zu tun haben. Der Glaube und das Bekenntnis zum Herrn, das ist eigentlich das, was mich fähig macht zur Liebe, weil es die göttliche Liebe in mich bringt, aber auch rausgehen will zu allen Menschen, von mir selbst ausgehen möchte. Und das ist wichtiger als selbst als Heilung. Auch wenn ich weiß, wenn man Schmerzen hat und chronische Schmerzen, dann wünscht man sich nichts anderes als Heilung. Aber unser Körper vergeht, die Ewigkeit ist für immer. Darum ist das ewige Heil ist wichtiger, die Versöhnung mit Gott ist wichtiger als Heilung, als körperliche Heilung. Wir werden am diesen Dienstag in der Bibelstunde trotzdem darüber reden, was die Bibel über Heilung sagt, weil was Gottes Vision für uns ja ist, ist eine ganzheitliche Heilung. Heilung an Körper, Seele und Geist. Wir sollen völlig ganz werden. Und wenn man nur eins davon haben kann, dann ist die Versöhnung mit Gott das Wichtigste, weil das für ewig ist, für immer. Ein letztes noch, was Johannes betont in dem Satz, in den Versen und immer wieder, ist Gott in uns. Er sagt, so bleibt Gott in uns. Wenn wir in ihm bleiben, bleibt er in uns. In ihm bleibt Gott und er bleibt in uns und so weiter. Ganz oft sagt er diese Verbindung, Gott bleibt in uns und wir in ihm. Und das ist eigentlich das Wunderbare daran, dass wenn wir Gottes Kinder werden, dann ist es nicht nur dann ändert sich nicht nur der Stand, in dem wir gegenüber Gott stehen, sondern es gibt eine innige Beziehung mit Gott, eine wirklich innige, dass er in uns ist und wir in ihm sind. Und jeder, der wenn du zum Glauben gekommen bist, wenn du das glaubst, dass das Evangelium wahr ist, dann ist es so, dann ist Gott in dir. Das ist so ein Privileg, dass der Schöpfer aller Dinge, der mal sagt, welchen Tempel könntet ihr mir bauen, wo ich reinpassen würde, der wohnt in uns. Das auf der Zunge zergehen lassen, was das für eine gewaltige Botschaft eigentlich ist. Dass er das möchte auch in uns wohnen. Ich möchte ja nicht mal manchmal in mir wohnen, aber er möchte das. Er möchte in mir sein und wir sollen in ihm sein. Das nochmal Gottes Liebe nochmal so sichtbar und so greifbar. Aber sichtbar ist er leider nicht. Das sagt Johannes auch. Niemand hat Gott jemals gesehen. Weil es nicht um die äußerlichen Dinge geht. Also als Anwendung für uns heute. Nochmal. Niemand hat Gott jemals gesehen. Es geht nicht um das Sichtbare. Der Glaube ist das, was wir jetzt erstmal haben in dieser Welt. Aber er ist trotzdem in uns. Daran gilt es festzuhalten, das ist das, worum es im Glauben geht. Das Sehen, das kommt noch. Also, vier Punkte zusammengefasst. Gott ist die Liebe. Das ist, glaube ich, klar geworden. Und die Liebe, das ist die christliche DNA, das ist das, was uns ausmacht, was unser Leben bestimmt. Auch nicht zuletzt im Bekenntnis des Glaubens, wir dürfen das Privileg haben, dass Gott in uns ist. Wirklich in uns. In dir ist der Herr selbst. Ich möchte einmal nochmal die Verse von Johannes lesen. Jetzt mit diesen ganzen Gedanken im Hinterkopf, dass ihr es einfach nochmal aufnehmt, was Gott sagt zu euch. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und hat gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugt, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Amen. Amen.